An den Niagara-Wasserfällen in den USA hatte sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Alle wollten die Vorführungen eines Trapezkünstlers bewundern. Dieser hatte ein langes Seil über die tosenden Wassermassen der gewaltigen Wasserfälle gespannt. Und hoch oben, in unmittelbarer Nähe, wo das Wasser, ich weiß nicht, 100 Meter oder noch mehr, in die Tiefe stürzt, wollte der wagemutige Künstler seine Vorführungen machen. Die Zuschauer hielten den Atem an, als er mit unvorstellbarer Geschicklichkeit die verwegensten Künste auf dem Seil vormachte. Nur ein unvorsichtiger Schritt und er wäre abgestürzt und von den gewaltigen Wassermassen verschluckt worden. Als er mit dem ersten Teil seiner Vorführungen fertig war, schob er eine Schubkarre und balancierte die Schubkarre über das Seil. Als er das geschafft hatte, lädt er Steine in die Schubkarre und balanciert auch dieses Mal die Schubkarre über das Hochseil. Die Zuschauer sind ganz aus dem Häusle. Nun steigt der Künstler vom Seil und ich bitte euch, dass ihr versucht, euch die Szene vorzustellen, und geht auf die Leute zu. Er fragt laut und deutlich einen jungen Mann: Glauben Sie, dass ich die mit Steinen vollgeladene Schubkarre über das Hochseil balancieren kann? Aber natürlich, antwortete der junge Mann, ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Nun, das Gewicht der Steine war größer als Ihr Gewicht. Setzen Sie sich in die Schubkarre und ich fahre Sie hinüber. Das Gesicht des jungen Mannes wurde kreidebleich und er sagte nur: Ohne mich. Also die Szene gibt es, also es hat sich tatsächlich so zugetragen, da ist heute eine Skulptur, ich weiß nicht, ob jemand schon an den Niagara-Fällen war, eine Skulptur von diesem Hochseilkünstler, der da die tollen Übungen gemacht hat. Aber mir geht es jetzt um was anderes, ich will es auf uns übertragen, diese Schubkarre, in die man sich hineinsetzen kann oder nicht. Auch wenn man es unmittelbar an anderen Menschen sieht, dass die Schubkarre des Glaubens, so will ich sie heute Morgen nennen, die Schubkarre des Glaubens, dass die trägt und Personen in unserer Umgebung ihre Erfahrungen mit Jesus machen, so muss doch jeder selber seine Entscheidung für Jesus treffen, um diesen Herrn kennenzulernen. Bei ihm zu sein, in seiner Nachfolge mit ihm zu leben. Und Jesus lädt bis heute in seine Nachfolge ein. Das Bibelwort für heute bietet wieder eine Chance, in die Schubkarre des Glaubens einzusteigen und sich auf die andere Seite hinüberschieben zu lassen. Ich lese aus Markus 2, die Verse 13 bis 17. Und er, Jesus, ging wieder hinaus an das Meer, also an See Genezareth, und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Haus. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als er die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sah, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das Thema heute Morgen: Folge mir nach. 4 Punkte. Jesus sieht den Einzelnen, Jesu Ruf setzt in Bewegung, das Zweite, das Dritte, Jesus liebt den Sünder und das Vierte, Jesu Ruf erregt Widerstand. Jesus sieht den Einzelnen. Jesus war es inzwischen verboten worden, in den Synagogen zu lehren, so wählte er sich andere Plätze aus, wo er das ohne weiteres konnte. Plätze am See Genezareth wählte Jesus öfter, von dort aus war es auch gut möglich, schnell vor seinen Gegnern ins benachbarte Ausland auszuweichen. In diesem Bibeltext, wie auch öfters im Markus-Evangelium, wird die Lehrtätigkeit von Jesus herausgestellt. Die Leute kamen nicht nur zu Jesus, um ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse gestillt zu bekommen, sondern das Evangelium Gottes zu hören, das in der Regel der Ruf in die Nachfolge gebunden war. Und irgendwo zwischen Kapernaum und See Genezareth lag eine Zollstelle. Zölle waren damals die wichtigste Einnahmequelle des Fürstentums Galiläa. Sie wurden nicht nur an Landesgrenzen, sondern auch an Ortsgrenzen, Straßenkreuzungen, Brücken erhoben. Überall, wo es eng geworden ist, da hat man eine Zollbude aufgebaut und Zölle kassiert. Ein Einheimischer konnte eine oder mehrere solcher Zollstellen pachten und musste an den Staat einen Festbetrag an Zoll abliefern. Was der Zöllner mehr verlangte, war sein Verdienst. Um sicherzugehen, dass genügend heraussprang, wurden ständig überhöhte Zölle kassiert. So ist es nur allzu verständlich, dass Hass, Streitereien, Lüge auf beiden Seiten das Geschehen an den Zollstellen prägte. Der Schriftsteller Pollux zählte sage und schreibe 35 Schimpfwörter gegen Zöllner. Das ist eine ganze Menge. Zöllner galten grundsätzlich als Diebe und Betrüger. Ihnen gegenüber waren falsche Angaben und sogar falsches Schwören erlaubt. Spenden für mildtätige Zwecke wies man von ihnen zurück. Weiter war es für Zöllner untersagt, vor Gericht als Zeugen aufzutreten. Es war klar, ein anständiger Jude konnte und wollte kein Zöllner werden. In Galiläa kam die Abneigung gegen die Zöllner nicht nur von deren Zusammenarbeit mit den Römern, das war in Galiläa anders, in Judäa anders, sondern von ihrer hemmungslosen Geldgier. Und jetzt müssen wir uns die Szene vorstellen. Im Vorbeigehen an der Zollstelle sieht Jesus den Zollpächter Levi. Wahrscheinlich war Levi sein ursprünglicher Name und Matthäus dann sein Jüngername. Levi war auch ein oft gebrauchter Name für Leviten. War der Zöllner Levi gar ein dem Gesetz untreu gewordener Levit? Das würde das Ganze ja nochmals zuspitzen. Matthäus heißt Gottesgabe und würde zu dem Jünger gewordenen gut passen. Wie dem auch sei, wir können nur mutmaßen. Levi und Matthäus sind auf jeden Fall zwei Namen für ein und dieselbe Person, die später das Matthäusevangelium verfasst hat. Jesus jedenfalls sieht Levi anders als die anderen Leute. Er sieht nicht verächtlich auf den geldgierigen Ausbeuter. Er sieht ihn mit seinen barmherzigen Augen. Er trifft ihn mit der vollen Breitseite seiner Liebe. Das muss er sich mal vorstellen. Was Jesus noch alles zu Jesus gesagt hat, das erfahren wir nicht. Aber seine Aufforderung, folge mir nach, klingt klar durch. Man muss sich das wirklich bewusst machen. Jesus ruft diesen so offensichtlich in Betrug und Lug und Geldgier verstrickten Menschen in seine Nachfolge. Er hätte auch verächtlich an Levi vorübergehen können. Er hätte ein 36. Schimpfwort gegen ihn erfinden können. Das wäre sicher kein Problem gewesen. Jesus ekelt sich nicht an diese Menschen, er lädt ihn zu sich ein, er ruft in seine Nachfolge. Und das ist eigentlich bis heute so. Da kann sich keiner bewerben, dass er ein Jünger von Jesus werden kann. Es gibt keinen Eignungstest und kein Auswahlverfahren. Am Ende jeder Berufungsgeschichte in der Bibel steht der Ruf Gottes oder anders gesagt die Einladung zum Glauben. Ob wir dabei an Abraham, an Mose, an Jesaja, an Jeremia, an Paulus oder wen auch immer denken, spielt dabei keine Rolle. Es ist bis heute so, am Anfang jeder Glaubensgeschichte steht der Ruf Gottes. Und erst wenn man diesen Ruf gehört hat, kann man reagieren. Man kann ihn auch in den Wind schlagen oder darauf eingehen und glauben, aber ohne Gottes Ruf kann ein Mensch nie ein Nachfolger von Jesus werden. Man kann vielleicht religiös sein, doch das kann man. Man kann vielleicht auch beten oder sogar opfern. Man wird aber nie Heilsgewissheit haben. Man wird nie sagen können, ich gehöre zu Gott, ich habe Gewissheit meines Heils, ich komme in den Himmel und werde die Ewigkeit bei Gott zubringen. Ich will es nochmals betonen, am Anfang jener Glaubensgeschichte steht der Ruf Gottes. Und Jesus sieht den Einzelnen und spricht ihn so an, dass er es verstehen kann. Deshalb ist auch jede Berufungsgeschichte wieder etwas anderes. Es wäre interessant, wenn wir uns jetzt, wenn ich jetzt unterbrechen würde, wenn wir uns austauschen würden, Berufungsgeschichten in meinem Leben, das wäre sicher eine sehr spannende Geschichte. Bei jedem wäre es wieder irgendwie ein bisschen anders. Das zweite, Jesu Ruf setzt in Bewegung. Levi reagiert ganz spontan auf die Einladung von Jesus. Er lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Als Zollpächter kann er das. Er hat ja sein Geld bezahlt, das ihm entging. Das war dann auch wieder sein Geld und der Staat wollte von ihm ja nur einen Festbetrag. Dieses Verhalten von Levi macht deutlich, er war zu einem Herrschaftswechsel bereit. Er war bereit, dass es nochmal anders werden kann in seinem Leben. Nicht mehr das Geld oder der Mammon sollte das Wichtigste sein, sondern Jesus, der so ganz anders mit ihm umging als die anderen Leute. Es geht nicht immer so spontan zu wie bei Levi, aber der Ruf von Jesus will auch uns in Bewegung setzen, in seine Nachfolge und zu einem Leben mit ihm einladen. Bei einem dauert es etwas länger, beim anderen zündet es wie bei Levi. Komm, folge mir nach, und er steht auf und folgt Jesus nach. Auch für das bewusste Brechen mit dem alten Leben in der Schuld und den toten Götzen, die moderne Namen wie Wohlstand, Hobby, Geld und Sex haben können, geht es unterschiedlich schnell. Es findet zwischen zwei Extremen statt. Das eine Extrem ist das Bild vom Kasernenhof, wo die Soldaten aufgereiht dastehen und der Kommandant ruft, Halt, Kehrt, Marsch! Und dann drehen die sich um 180 Grad um und laufen in die andere Richtung. Bei anderen geht es wie bei einem großen Fährschiff, das im Hafen drehen muss. Das kann 10 bis 15 Minuten dauern, bis so ein großer Pott sich im Hafen gedreht hat. Wir finden natürlich diese Spontan- und Radikalbekehrungen besonders spannend. Das ist ja immer was Besonderes, wenn das jemand erzählt, wie es bei ihm gegangen ist, so Halt, Kehrt, Marsch, so ganz radikal, so ganz schnell. Das ist aber nicht immer so. Bei mir war es im 15., 16. Lebensjahr, ich kann das gar nicht genau aufs Datum sagen, ich war im Schülerbibelkreis, in Altensteig, wo es bei mir, an der Realschule, wo es bei mir gezündet hat, wo ich die anderen beten habe hören für die Anliegen der Schule, für Gesundheit, für die Lehrer, für Klassenarbeiten und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen, habe das auch ausprobiert zu beten und habe gemerkt, da ist einer, der hört. So bin ich in den Glauben reingewachsen. Ich kann kein so ein Datum sagen, was weiß ich, am 10.12.1981 war das. Nein, es war ein Prozess. Aber zwischen diesen beiden beschriebenen Extremen findet es statt. Sein Ruf geht nie über die herzliche Einladung hinaus. Es ist immer eine freiwillige Sache, diese Einladung anzunehmen oder auszuschlagen. Und Jesus lädt mit ganz unterschiedlichen Worten ein. Das lässt man auch in der Bibel. Du, folge mir nach. So hieß es hier in Richtung Levi, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, an anderer Stelle oder noch an anderer Stelle. Wen da dürstet, also wer Lebensdurst hat, wer nach wirklichem Leben sich ausstrecken möchte, der komme zu ihm und trinke. Oder wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, war vor ein paar Jahren mal die schöne Jahreslosung. Er lädt jeden ein, hat aber noch keinen gezwungen. Levi hat ganz spontan den Ruf von Jesus in seine Nachfolge gehört und hat darauf reagiert. Hast du den Ruf von Jesus gehört und stehst du in seiner Nachfolge? Ich frage mich, bist du von irgendjemand nach vorne gestoßen worden oder hat dich irgendjemand gedrängt, um diesen Schritt zu tun? Ich frage bewusst, hat der Ruf von Jesus dich schon in Bewegung gesetzt? Hast du dich aufgemacht aus einem alten Leben, wo du von Jesus nicht wirklich was wissen wolltest, vielleicht religiös sozialisiert warst und bist, aber mehr auch nicht. Levi konnte nicht mehr so weiterwursten wie vorher. Er ist nicht in seiner Zollbude sitzen geblieben und hat weiter ungeniert die Passanten übers Ohr gehauen. Er ist mit Jesus gegangen. Er ist in seiner Nachfolge gestartet und ist in seiner Nachfolge geblieben. Das dritte, Jesus liebt den Sünder. Dass der Ruf von Jesus etwas bewegt hat im Leben von Levi, das ist an dem Fest, das ist an der Fete zu erkennen, dass er oder die er veranstaltet hat und zu dem oder zu der er Jesus und seine Jünger eingeladen hat. Mit dabei sind die Freunde Levis, zusammengefasst unter der Bezeichnung Zöllner und Sünder. Andere Bekanntschaften hatte Levi wohl nicht. Es ist bei dem Fest nicht an die üblichen Fress- und Sauforgien zu denken, es ist ein Fest des Heils, wie bei dem verlorenen Sohn, der zurückgefunden hat. Es ist ein Fest, wo die Freude über den guten Herrn im Mittelpunkt steht, der ein Herr ist, der kaputte Typen, Randsiedler der Gesellschaft, am Leben Gescheiterte, trotz ihrer Schuld liebt und annimmt. Festen darf, glaube ich, auch so eine Sache sein, die Christen gerne tun. Ich freue mich schon auf unser Mitarbeiterdankesfest am kommenden Freitag. Das wird sicher auch ein schönes Fest. Levi hat das Anliegen, dass seine Freunde und Angehörigen auch das Heil erfahren, das er bei Jesus gefunden hat. Levi bekennt sich zu Jesus und Jesus bekennt sich ganz zu ihm. Jesus bietet den offensichtlichen Sündern Lebensgemeinschaft mit ihm und inneren Frieden an. Und diese Einladung kam auf offene Ohren. Viele folgten ihm nach, so heißt es hier. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch heute noch viele gibt, die gerade darauf warten, dass sie von dem hören, der Sünde vergibt, der ein verfahrenes, kaputtes Leben heilen kann und der Lebenssinn und Zufriedenheit schenkt. Viele suchen den, der in den Himmel bringt. Doch da wollen viele hin, auch heute noch. Jesus will durch seine Leute reden und andere Menschen in die Nachfolge rufen, ob das Freunde, Arbeitskollegen, Angehörigen sind, Menschen, mit denen wir verbunden sind. Das vierte und letzte, Jesu Ruf erregt Widerstand. Das ist bis heute so. Und es sind bis heute vielfach dieselbe Kategorie von Menschen, die Widerstand leisten, nämlich die selbstgerechten religiösen Leute. Denen ist Jesus immer ein Dorn im Auge. Sie können das Verhalten von Jesus ganz und gar nicht verstehen. Also wegen mir hätte er am Kreuz von Golgatha nicht sterben brauchen. Das wäre nicht nötig gewesen. Versteht ihr? Dieser Typ von Mensch braucht Jesus nicht. Und als einigermaßen ordentlicher Mensch hat man sich von Sündern zu trennen. Das war auch klar damals. Ich habe es jetzt von einem Kollegen gehört, irgendwo im SV, da kommt ein Transsexueller in den Gottesdienst. Und der wird ein bisschen gemobbt. Das können die anderen nicht so sehen. Was will dieser Transsexuelle bei uns im Gottesdienst? Versteht ihr, da geht es nicht darum, ob der Mitarbeiter sein kann, ob der im Leitungskreis ist. Aber da geht es darum, ob so eine Person von Mensch in einem Gottesdienst sein kann und Gottes Wort hören kann. Und ich glaube, er kann nicht nur hören, er darf es hören. Er ist genauso eingeladen wie jeder andere auch. Das konnten die Leute damals, diese fromm religiösen Leute, nicht fassen. Sie wussten zwar etwas von Vergebung, aber erst am Ende eines Weges härterster Gesetzeserfüllung. Sie verstehen Jesus nicht und erst recht nicht, dass er auch noch Tischgemeinschaft mit diesen gottlosen Leuten hatte. Denn gerade beim Essen drohten Verstöße gegen das alttestamentliche Gesetz. Wie leicht konnte man eine unreine Speise essen oder aus einer ungeweihten Schüssel etwas nehmen oder gar einen unreinen Menschen berühren. So gingen die Pharisäer lieber gar nicht zu solchen Meetings. Mit einem Bild will Jesus die Pharisäer ins Nachdenken bringen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken. und der Arzt ist verpflichtet, zu den Kranken zu gehen, nicht um bei ihnen krank zu werden. Das kann ja auch mal passieren, aber das ist nicht die Intention vom Arzt, krank zu werden, sondern um zu heilen und gesund zu machen. Und genau das ist der Lebensauftrag von Jesus, einer in Schuld und Sünde dahinsiechenden Menschheit das Heil zu bringen. Mit der Formulierung, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, macht Jesus deutlich, dass er nur für sie da ist, wenn sie sich einreihen lassen in die Kategorie der Sünder. Wer sich als Sünder sieht, für den ist Jesus die erste Adresse. Für Gerechte oder besser gesagt für solche, die sich als gerecht fühlen, kann Jesus nichts tun. Und es ist bis heute ein großes Wunder, wenn ein Mensch sich als Sünder sieht. Nur wer redet heute noch von Sünde? Man redet höchstens noch von Schuldgefühlen, die man sich ausreden muss oder besser gesagt gar nicht über sich kommen lassen sollte. Das macht so ungemein schwer, dass Menschen sich von Jesus in seine Nachfolge einladen lassen. Trotzdem ist das noch möglich. Es ist möglich, dass Menschen sich in die Schubkarre des Glaubens setzen und sich von Jesus über alle Abgründe des Lebens ans Ziel in die Ewigkeit bringen lassen will und kann. Sitzt du in der Schubkarre des Glaubens? Das ist die entscheidende Frage heute Morgen. Lässt du dich hinüberschieben ans Ziel, das Ewigkeit heißt? Wenn nicht, dann setz dich in die Schubkarre des Glaubens. Das ist ein Wagnis. Ein Wagnis, wie es ein Wagnis war für diesen jungen Mann, in die Schubkarre zu sitzen und sich über den Niagara-Fall hinüberbalancieren zu lassen. Wagnis glauben, aber das einzugehen, das fordert Mut, aber es lohnt sich, das ist keine Frage. Und Jesus ist für alle da und nur solche werden ihn erkennen können, die Brille der Selbstgerechtigkeit sich abnehmen lassen. Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Folge mir nach, so lautet die Einladung heute Morgen. Dabei sieht Jesus immer den Einzelnen an und geht mit ihm um, wie er es braucht. Sein Ruf will uns in Bewegung setzen oder besser gesagt zur Umkehr leiten. Sein Ruf geht dann an alle, die um ihre Schuld wissen und sie loswerden wollen. Dazu sind wir eingeladen. Amen.